ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Nicole Ritterbusch. Mein Gast heute möchte die Welt ein Stück weit besser machen. Dafür hat er Unmengen an Zahlen recherchiert und Statistiken gewälzt. Warum? Um gegensteuern zu können. Denn er belegt, welche Gefahren davon ausgehen und was es unsere Gesellschaft eigentlich kostet, wenn Männer Auto fahren. Oha! Mein erster Gedanke dazu war, wie gut, dass dieses Buch keine Frau geschrieben hat. Mein zweiter, Mann am Steuer, das wird jetzt wahrscheinlich wieder teuer. Denn der Preis des Patriarchats ist hoch, das wissen wir seit Boris von Hesens letzten Buch, Was Männer kosten. Herzlich willkommen, Boris von Hesen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind von Haus aus unter anderem Wirtschaftswissenschaftler, also kein Nerd, sondern gehören schon allein durch ihre berufliche DNA zu der besonderen Gruppe von Menschen, die Statistiken lieber mögen als andere. In Ihrem neuesten Buch Mann am Steuer haben Sie viele, viele Zahlen und Rechenbeispiele parat. Sie haben nachgefragt, ausgegraben, nebeneinander gelegt, addiert, verglichen. Sind selbst Sie hier an Ihre Grenzen gekommen bei der Recherche?
Ich würde nicht sagen, dass ich an meine Grenzen gekommen bin, aber es sind immer wieder Zahlen aufgeploppt, die mich dann überrascht haben, die so grotesk schief waren, wenn man die Geschlechter miteinander vergleicht, dass ich rätselnd davor stand, wie kann es so sein? Oder immer so dieses typische Gefühl, das man hat, das konnte ich damit vertreiben, indem ich diese Fakten zusammengetragen hatte.
Das Thema Mann am Steuer ist riskant, ob Mann das so gerne hören möchte, ist fraglich und schließlich heißt es ja auch seit Jahrzehnten, Frau am Steuer, das wird teuer. Doch Zahlen lügen nicht. War der Weg über die Statistik die einzige Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern?
Es ist mein Weg. Ich habe die Erfahrung auch mit dem letzten Buch gemacht, dass die Zahlen helfen, um in eine konstruktive Debatte einzusteigen, weil das sind keine Zahlen, die ich mir ausgedacht habe, das sind amtliche Statistiken, die sprechen eine sehr, sehr deutliche und klare Sprache.
Boris von Hesen ist zu Gast. Mit Männern kennt er sich bestens aus. Erstens ist er selber einer. Zweitens berät er auch Männer in allen Lebenslagen. Sein Buch Was Männer kosten hat schon für gehörig Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt hat er sich in eine weitere echte Männerbastion vorgewagt, nämlich hinters Steuer. Beginnen wir mit einem kleinen Ausschnitt aus Ihrem neuen Buch Mann am Steuer. Wenn Sie uns bitte die ersten Sätze vorlesen mögen.
Gerne. Dieses Buch erzählt von Männern, die die Straße beherrschen. Mit übermotorisierten Boliden schieben sie sich, gefährlich dicht auffahrend und lichthupend, die linke Spur der Autobahn frei. Fest eingeschlossen in ihre metallic lackierten letzten maskulinen Schutzräume und abgeschottet von der Welt, gestikulieren sie wild und aggressiv, beleidigen und nötigen andere Menschen, die ihnen auf asphaltierten Wegen in die Quere kommen. Risikoorientiert loten sie die Grenzen ihrer Automobile aus, brechen dabei reihenweise Verkehrsregeln und gefährden so andere und auch sich selbst.
Vielen Dank, Boris von Hesen, bis hierhin. Klingt reißerisch, aber viele von uns werden jetzt mit dem Kopf nicken und sagen, ja, habe ich auch schon erlebt. Natürlich meinen Sie nicht alle Männer, aber eben doch erschreckend viele, wie Ihre Zahlen und Statistiken beweisen. Waren Sie selbst erstaunt über die eigenen Rechercheergebnisse?
Definitiv. Wenn ich einsteige zum Beispiel, es gibt diese eine sehr, sehr prägnante Zahl. Jedes Jahr werden ungefähr 92% aller Führerscheinentzüge, die entfallen auf Männer. Das heißt, wenn Männer so fahren würden wie Frauen, würden kaum Führerscheine in diesem Land entzogen werden. Und das ist schon eine große Überraschung für mich gewesen. Ja.
Was hat Sie denn im Vorfeld am meisten getriggert? Die viel zu hohen Unfallzahlen, die SUVs, die immer größer werden, die Umweltbelastungen, die Raserei, das Macho-Gehabe? Gab es einen konkreten Auslöser, dieses Buch zu schreiben oder gleich mehrere?
Ich glaube, gleich mehrere. So mein Ursprung in der Gleichstellungsbewegung, so das Thema Gerechtigkeit hat mich schon getriggert. Und dann natürlich die Datenlage, die einfach so spannend war, dass ich gesagt habe, da lohnt es sich genauer hinzuschauen.
In Mann am Steuer, wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert, schauen Sie in die Hinterzimmer der Autokonzerne und gleichzeitig der mächtigen Autolobby auf die Finger. Die wilde Fahrt Ihres Buches geht quasi aus dem Kinderzimmer auf die Straße und hoch bis ins Verkehrsministerium. Meinen Sie, dass Ihr Buch auch von denen gelesen wird, die Sie adressieren, also Politiker, Lobbyisten, Autobauer, Männer am Steuer?
Ich hoffe es sehr, weil es ist ein politisches Buch. Es ist tatsächlich kein Ratgeber für Männer, die sich entscheiden, an das Auto zu fahren oder umzusteigen. Es ist ein politisches Buch und ich habe die Hoffnung, beim letzten Buch ist es gelungen. Da bin ich in die Landesministerien, auch in die Bundesministerien eingeladen worden, um über das Thema zu sprechen. Und das hoffe ich, dass es auch hiermit passiert.
Bis jetzt ist aber noch keine Einladung gekommen.
Noch nicht, nein, aber dafür ist es, glaube ich, noch zu frisch.
Schauen wir mal auf starke Argumente Ihrerseits. Knapp 3000 Verkehrstote sind es jährlich und mehr als 50.000 Schwerverletzte. Zu knapp 80% sind Männer Hauptverursacher von tödlichen Verkehrsunfällen. Sie rechnen dann noch ein zweites Mal, nämlich wenn Alkohol mit ins Spiel kommt und die Werte steigen auf 93%. Ist es wirklich so einfach, in Anführungsstrichen, Männer rasen, trinken, wollen immer Vorfahrt haben?
Ja, es ist leider so und das ist so eine These von mir, dass das Automobil sich einfach perfekt als Fortschreibung der Stereotype eignet, die wir lernen, schon als kleine Jungs und auch als erwachsene Männer, laut zu sein, stark zu sein, statusorientiert zu sein, konkurrenzorientiert zu sein und da bietet sich das Automobil perfekt an. Das führt dann dazu, dass Männer sich besonders große Automobile zulegen. 80% der leistungsstärksten Automobile sind auf Männer zugelassen und die fahren sie dann auch entsprechend risikoorientiert. Und das bildet sich dann in den Statistiken ab.
Wenn man auf die volkswirtschaftlichen Kosten von Straßenverkehrsunfällen schaut, sind 13 Milliarden Euro Einsparpotenzial vorhanden, wenn Männer so fahren würden wie Frauen, schreiben Sie. Aber es gibt doch auch Männer, die vorsichtiger fahren, die rücksichtsvoll fahren.
Auf alle Fälle. Das ist eine These, die mein Buch durchzieht. Das sind nicht alle Männer natürlich. Aber wenn wir das Hellfeld anschauen und schauen, die Verkehrsunfälle, die dokumentiert wurden und das nach Geschlecht aufteilen auf das Bundesgebiet, das sind Vollerhebungen, dann ist es einfach so, dass Männer durch die vielen Unfälle, die verursacht werden, das sind Daten, die Kostendaten sind von der Bundesanstalt für Straßenwesen erhoben worden, ungefähr 13 Milliarden Euro an Mehrkosten verursachen zu Frauen. Das heißt, würden die Männer so fahren wie Frauen, könnten wir 13 Milliarden Euro sparen. Was könnte man mit diesem Geld alles machen?
Man könnte die Radwege ausbauen, man könnte die Bahnen, Schienen sanieren, so einiges.
Jedes Jahr wieder, jedes Jahr wieder.
Das Hellfeld ist das, was sozusagen sichtbar ist, nehme ich an, wo die Statistiken sozusagen für alle, für jeden und jede einsehbar sind.
Genau, das ist das, was ermittelt worden ist. Also zum Beispiel Geschwindigkeitsübertretungen, ja, die werden natürlich ganz häufig nicht erfasst. Das ist dann das Dunkelfeld und die, die dokumentiert sind, sind das Hellfeld.
Besonders hell wird es, wenn geblitzt wird, genau.
Genau.
Der ADAC ist der größte Verein in ganz Europa, 22 Millionen Mitglieder, das sind 2 Millionen mehr als die katholische Kirche hat. Die Gelben Engel haben ein tolles Image, trotzdem sollte man seine Mitgliedschaft hier kündigen, empfehlen sie, und lieber in den VCD, den Verkehrsclub Deutschland, eintreten. Warum?
Den VCD oder den ADFC, der die Fahrradfahrer vertritt, weil ich sage, wir müssen diese Autonormativität, die der ADAC repräsentiert, wir müssen die durchbrechen. Das Auto als Norm und alle anderen Verkehrsmittel sind eine Abweichung von der Norm. Und da bieten sich diese relativ kleinen und alternativen Verkehrsverbände an, um ein Gegengewicht zu schaffen. Und gerade auch wenn wir sehen, der ADAC hat 2 Gremien, die sind zu 100% von Männern besetzt, das Präsidium und der Vorstand. Und das sind ältere weiße Männer, zu denen ich mich auch zähle. Ich bin auch ein alter weißer Mann. Und die repräsentieren die Verkehrspolitik, haben unheimlich gute Kontakte ins Verkehrsministerium. Und da sollte man unbedingt ein Gegengewicht schaffen und diese anderen Verbände unterstützen.
Sie haben auch über Dienstwagen recherchiert. Dabei ist herausgekommen, über 80% aller Dienstwagen werden von Männern in Anspruch genommen. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Trotzdem wäre es besser, auf dieses Privileg zu verzichten. Erklären Sie uns, warum.
Ja, ich sage immer, das ist so eine Art patriarchale Subvention. Ja. Es ist im Grunde genommen eine Subvention, die von den männlichen Politikern aufgelegt wurde, um die deutsche Automobilindustrie zu befördern. 20% der Fahrzeuge werden als Dienstwagen ausgegeben. Und das kann einfach nicht sein. Dadurch werden andere Verkehrsmittel benachteiligt. Und eine Industrie, die immer größere, immer schwerere, immer lautere Fahrzeuge baut, die wird dadurch unterstützt. Und das Ergebnis sehen wir jetzt, wenn wir sparsamere Elektrofahrzeuge oder gut vernetzte Fahrzeuge brauchen, dann haben wir in Deutschland nichts, weil die Herren in der Automobilindustrie in immer größere Fahrzeuge investiert haben.
Mm. Eines der am heftigsten diskutierten Themen ist das Tempolimit. Wie angenehm ist das bitte, wenn man dann hier nur mit 160 überholt wird, statt mit 220 wie sonst häufig? Die Umwelt wäre entlastet, die Zahl der Unfälle würde zurückgehen. Es gibt eigentlich keine Statistik, die gegen ein Tempolimit spricht. Nur die Autolobby, auch der ADAC, die Politik will es nicht. Könnte eine Verkehrsministerin helfen?
Ich bin davon überzeugt, dass die erste Verkehrsministerin seit Gründung der Bundesrepublik ein erster wichtiger Schritt wäre. Ich glaube, es hängt immer stark ab, von welcher Partei sie dann kommt. Aber sie wäre eine Signalwirkung und ich glaube, sie würde, weil hier plötzlich mal die weibliche Perspektive auf die Verkehrspolitik mit reinfließen würde, anders abwägen als die Herren, die ja auch immer wieder unter dem Druck von anderen Herren in der Automobilindustrie, in der Politik, in den Verbänden stehen. Könnte mir vorstellen, dass da was in Bewegung kommen könnte.
Boris von Hesen, Sie haben Ihr wunderschön restauriertes Käfer Cabrio gegen einen Opel Astra eingetauscht. Da blutet das Herz eines jeden Oldtimer-Fans. Sie hatten aber einen guten Grund. Darüber sprechen wir gleich. Boris von Heesen, die Schmuckdesignerin Jette Joop, die ich auch mal zu einer größeren Sendung treffen durfte, hat ursprünglich Industrie mit Schwerpunkt Autodesign studiert. Ich habe sie damals nach der perfekten Form für ein Auto gefragt und sie hat geantwortet, ein Ei. Der VW Käfer, den ihre Eltern ihnen geschenkt haben, der kommt dieser perfekten Form eigentlich ziemlich nah. Sie wollten ihn trotzdem unbedingt wieder loswerden. Erzählen Sie uns davon.
Ja, mein Vater hatte eine Automobilwerkstatt mit Karosseriewerkstatt und hat dieses Fahrzeug in liebevoller Arbeit mit seinem Team restauriert. Ich habe den auch immer stehen sehen und ich wusste aber nicht, für wen der ist. Den gar nicht so beachtet und er hat ihn mir dann zum 18. Geburtstag geschenkt und ich habe mich natürlich zuerst riesig darüber gefreut. Damals war ich auch noch nicht so kritisch, aber es hat mich relativ bald enorm genervt, weil ich war in dem Ort, in dem ich gelebt habe, der mit dem grünen Käfer Cabriolet. Und das hat mich gestört. Ich wollte nicht der mit dem grünen Käfer Cabriolet sein, ich wollte der Boris sein. Und das hat mich genervt und dann bin ich schweren Herzens zu meinem Vater hin und habe gesagt, Papa, ich würde das Auto gerne verkaufen. Was wäre das für dich in Ordnung? Und er hat sofort gesagt, gar kein Problem, du entscheidest, das ist dein Auto, kein Ding.
Haben Sie was gegen Labels jeglicher Art?
Ich glaube, ich habe nichts gegen Labels, aber ich möchte gerne, wenn ich für mich, und da kann ich für mich sprechen, ich möchte gerne als authentischer Mensch rüberkommen. Ich möchte mich nicht hinter einem Automobil verstecken und ich glaube, das ist ein Problem leider vieler Männer, dass sie sich so stark mit ihrem Automobil identifizieren, dass dann dahinter verborgen ist, wer sie eigentlich sind. Und das, glaube ich, habe ich schon relativ früh erkannt, dass ich das nicht möchte.
Mhm. Geboren wurden Sie 1969 in Frankfurt am Main als Arbeiterkind. Wie Sie selber sagen, die Eltern haben diese eben erwähnte Autowerkstatt gemeinsam aufgebaut, mitten in Frankfurt. Und Sie mussten auch schon früh im Geschäft mithelfen. War das für Sie selbstverständlich, neben der Schule auch zu arbeiten?
Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe meinen Vater schon früh am Wochenende begleitet als kleiner Junge in die Werkstatt, wenn er dann noch arbeiten musste. Und das war für mich selbstverständlich. Wenn er mich gefragt hat, dann bin ich hin und habe geholfen. Das haben meine Eltern in mühevoller Arbeit von klein auf aufgebaut. Und das war für mich gar keine Frage, das auch zu unterstützen. In dem Moment, wo ich einen Führerschein hatte, ging es natürlich umso besser.
Warum war es Ihren Eltern so wichtig, dass Sie und Ihre Schwester Abitur machen?
Ich denke schon, dass sie diesen gesellschaftlichen Schritt geschafft haben, durch einen Wohlstand zu erlangen, aber immer irgendwie natürlich gemerkt haben, da wäre noch mehr gegangen und das wollten sie ihren Kindern ermöglichen, durchs Abitur dann studieren zu können und das haben sie mit großer Leidenschaft, haben sie uns dabei unterstützt, dass wir das schaffen.
Nach dem Abi ging dann das los, was Sie selbst im Vorgespräch als wild bezeichnet haben. Es gab ein paar spannende Wendungen in Ihrem Leben. Erstmal kam die Marine. Heute kommen Sie mir weniger militäraffin vor. Warum haben Sie nicht verweigert?
Ich war damals politisch noch nicht so weit. Also ich bin in ganz vielen Dingen ein Spätzünder gewesen. Und da war ich eher abenteuerlustig. Und ich glaube auch schon, dass ich in einer eher politisch konservativen Familie groß geworden bin, die mich aber hat losgelassen. Ich durfte so werden, wie ich bin. Da war der Kriegsdienstverweigerer eher nicht so gut angesehen damals. Und dann dachte ich mir, ich möchte gerne diese Zeit als Abenteuer erleben und habe das selbst organisiert und bin dann zur Bundesmarine. Heute, es hat sich so viel verändert in den letzten Jahren, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, wie man reagieren soll. Ich wäre heute Wehrpflicht, würde ich meinen Sohn sehr dabei unterstützen, dass er verweigert. Trotz der schwierigen Lage. Ich habe da viel drüber nachgedacht in den letzten Monaten.
Und war es tatsächlich dann so ein Abenteuer, wie Sie gedacht haben?
Ja, es war ein Abenteuer. Und ich würde sagen, es hat mir dabei geholfen, mich als Mensch, auch als Mann in der Welt zu orientieren, weil ich bin doch behütet groß geworden. Und da bin ich dann wirklich rausgeworfen worden, 15 Monate lang. Die meiste Zeit unterwegs auf unterschiedlichen Schiffen mit jungen Männern, die teilweise schon 5, 6 Jahre gearbeitet haben. Wenn du Abitur machst, dann kriegst du das gar nicht mit, wie das Leben von so jungen Männern ist. Mhm. Und das hat mir doch einen ganz guten Gesamtblick auf unsere Gesellschaft gegeben, auf die junge männliche Gesellschaft.
1990 ging es dann für ein BWL-Studium nach Marburg und Sie kamen sich fremd vor, weil Sie kein Aktenköfferchen an Ihrer Seite hatten. Es kam zur Krise und Sie wollten Schauspieler werden, haben in Stuttgart vorgesprochen. Mit welcher Rolle?
Es gab drei Stücke. Es war Frühlingserwachen von Wedekind und dann war es noch ein Shakespeare-Stück, das mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Und ein drittes sogar noch von Dürrenmatt, Romulus der Große. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Das Licht ging an und vor mir in der Jury saßen drei bekannte Fernsehschauspieler. Ich war komplett geschockt. Meine eh weichen Knie schlotterten noch mehr. Und schon nach wenigen Minuten haben sie sich sehr freundlich bedankt für mein Engagement. Und ich wusste, das war's dann.
Also gescheitert.
Absolut, absolut gescheitert.
Krachend. Könnte man sagen. Ja, ja. Heute lachen sie drüber. War es schlimm damals?
Nein. Es war eine Erkenntnis, ich wollte diesen Versuch wagen und das Schicksal hat mir dann eingeflüstert, es ist alles gut so und es hat mich dann motiviert für die letzte Chance im Grundstudium nochmal mich richtig reinzuhängen und das hat dann ja zum Glück auch geklappt.
Also zurück zum Studium, Umzug nach Essen mit Ihrer späteren ersten Frau und hier haben Sie dann angefangen BWL und Soziales miteinander zu verbinden. Ihr Professor fand das aber erstmal gar nicht gut.
Ja, das war für ihn eine komplette Irritation, dass da ein BWL-Student kommt, der so die Techniken des Kommerziellen mit der Gemeinnützigkeit verbinden will. Das hat ihn sehr irritiert. Aber ich habe mich nicht beirren lassen. Ich wollte das unbedingt. Ich wollte auch eine Diplomarbeit zum Thema soziales Marketing schreiben und habe das dann auch durchgezogen gegen Widerstände.
Dann kommt eine, wie ich finde, sehr spannende Episode bei der Diakonie Neuendettelsau.
Genau, ganz genau richtig, ja.
In der Nähe von Nürnberg ist das. In diesem Ort leben nur rund 8000 Menschen und hier gibt es eine ungewöhnlich hohe Dichte an Geistlichen. Inwieweit hatte das Einfluss auf Ihr Leben?
Also ich glaube, dass da so viele Geistliche waren, das hat jetzt nicht so einen großen Einfluss. Die Episode Neuendettelsau war schon sehr prägend, ein sehr geschützter Ort, mit eigentlich nichts zu vergleichen. Evangelisch, alles evangelisch. Ich war aber zu der Zeit noch katholisch und konnte dort nicht aufsteigen in der Hierarchie. Da musste man dann schon auch evangelisch sein, um aufzusteigen. Aber es war sehr prägend für mich. Ich habe früh viel Verantwortung bekommen, durfte dort das Spendenmarketing aufbauen und habe viel Vertrauen von dem damaligen Rektor, dem Leiter dieser Einrichtung, eine große Einrichtung mit 5000 Mitarbeitenden in Mittelfranken bekommen. Und das hat mein Leben sehr stark geprägt, früh Verantwortung übernehmen zu dürfen.
Und wären Sie dann evangelisch geworden, wären Sie da geblieben oder wie muss ich mir das vorstellen?
Er hat mich versucht zu überreden, dass ich konvertiere, der damalige Rektor, um da zu bleiben. Das hat mich aber damals nicht überzeugt, aber ich bin dann tatsächlich einige Jahre später doch konvertiert, aber das hatte dann andere Gründe.
Dann ging es damals weiter zu einer Drogenhilfeeinrichtung in Frankfurt. Mittlerweile sind Sie dann auch Vater geworden. Sie haben dann ein Online-Marktforschungsunternehmen gegründet, eines der ersten in Deutschland. Es folgte ein Sabbatjahr für die mittlerweile zwei Kinder und in 2017 dann Ihr erstes Buch Männeraufbruch. Ebenfalls in 2017 haben Sie noch eine 2,5-jährige Ausbildung zum Männer-, Jugend- und Gewaltberater begonnen. Heute leben Sie in Darmstadt. Was auffällt, sind die vielen Umzüge und Ihre Freude daran, Neues zu wagen. Woher kommt diese Leidenschaft zum Risiko?
Es ist interessant, woher das kommt. Eigentlich bin ich ein Mensch, der gerade in Beziehungen Sicherheit sucht und schon ganz langjährige Freundschaften pflegt. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich immer wieder die Auseinandersetzung damit habe. Das Leben ist so kurz und ist auch sinnvoll. Und wenn ich dann an den Punkt gekommen bin, dass ich keine Leidenschaft mehr verspürt habe, dann habe ich mich entschieden, ins Risiko zu gehen. Das ist, denke ich, so der Antrieb gewesen. Den Sinn des Lebens finden.
Und das ist die Leidenschaft, die einen dann erfüllt?
Ja, genau. Also das, was ich mache, das soll mich mit Leidenschaft erfüllen. Und wenn das nicht mehr da ist, dann bin ich relativ schnell auf der Suche gewesen.
Gleich sprechen wir über Männer, die auf der einen Seite immer noch privilegiert sind in unserer Gesellschaft, aber auch am System leiden. Boris von Hesen ist zu Gast. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Buchautor, Marktforscher und Männerberater. Bleiben wir noch mal einen Moment bei den Autos. Schauspieler James Dean, tödlich verunglückt im Porsche 550 Spider auf dem Weg zu einem Autorennen in Salinas, Kalifornien. Paul Walker, Hauptdarsteller aus The Fast and the Furious, saß selbst nicht am Steuer, ist aber ebenfalls tödlich verunglückt, als sein Rennfahrerfreund Rodas bei einer Geschwindigkeit von 160 in einer 70er-Zone die Kontrolle über den Wagen verlor. Das bestätigen ja auch Ihre Untersuchungen. Viel zu oft, viel zu schnell, risikofreudig, selbstüberschätzend. Was ist das mit den Männern und den schnellen, prestigeträchtigen Autos? Wobei ich sagen muss, ich hätte auch nichts gegen einen schicken Sportwagen.
Ich denke wirklich, dass das Automobil sich eignet als die Fortschreibung des Patriarchats, der Stereotype, die wir als Jungs, als Männer gelernt haben und die uns fortwährend prägen. Sei laut, sei stark, sei konkurrenzorientiert, sei statusorientiert oder strebe nach Status, und da eignet sich nicht so sehr wie das Automobil, um diese Stereotype fortleben zu lassen. Und das ist, denke ich, auch die Anziehungskraft, dieses große Fahrzeug, das dann mich auch ein bisschen größer macht, hinter dem ich mich aber auch ein Stück weit verstecken kann mit meiner Persönlichkeit.
In Ihrem Buch schildern Sie auch einen Fall aus Ihrer Arbeit als Männerberater. Es geht um einen Mann, der sich nach Streitigkeiten ins Auto gesetzt hat und einfach losgerast ist. Kommen Fälle wie dieser in Ihrer Arbeit als Männerberater häufiger vor?
Also diesen Fall, das war wirklich einzigartig, der dann auch, ich sage es jetzt mal, mit suizidalen Gedanken damit gespielt hat. Also so wütend war, dass er sich selbst und andere so gefährdet hat, dass er auch sagte, wenn was passiert, dann passiert es halt. Das war ganz schrecklich. Aber ich erlebe natürlich immer wieder Männer, die sich selbst in Grenzsituationen katapultieren.
Und was haben Sie dabei noch beobachtet, was das Verhältnis Mann und Auto angeht?
Hin und wieder kriege ich Männer zugewiesen, die ihre Führerschein entzogen bekommen haben oder besondere Regeln gebrochen haben. Und da merke ich schon, dass ich eine Zeit buddeln muss, bis ich den Menschen finde hinter dem Auto. Das ist dann häufig so wichtig für den Mann, der da Grenzen auslotet, dass man gar nicht mehr herausfindet, wer die Person denn selber da ist, die da bei mir in der Beratung sitzt.
Die Männer, die zu Ihnen kommen, sind häufig in Krisensituationen, sei es als Täter oder Opfer von Gewalt, wegen einer Trennung, einer Berentung, durch Arbeitslosigkeit etc. Spielt die Sichtweise, Sie haben es eben angedeutet, wer bin ich ohne meine Frau, ohne meinen Job, ohne mein Auto, hier eine zentrale Rolle?
Auf alle Fälle. Es kommen tatsächlich nur Männer in Krisensituationen. Ganz selten, wirklich ganz selten kommt mal ein Mann und sagt, ich möchte meine Rolle als Mann in dieser Zeit reflektieren. Aber auch der hat ja dann irgendwo eine Krise, wenn er dieses Bedürfnis hat. Und es hat immer wieder damit zu tun, dass Männer durch die Prägung in unserer Gesellschaft gar nicht wissen, wer sie selber sind, keinen Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt haben und sich dann sehr stark über das definieren, was sie haben, ihr Haus, ihr Auto. Ja, man muss es dann auch so direkt sagen, die Frau und die Rahmenbedingungen, in denen sie leben. Und das ist enorm traurig.
Und wie können Sie den Männern, die zu Ihnen kommen, am ehesten helfen?
Also indem ich mit der männlichen Sozialisation komme und ihnen erläutere, wie es so gekommen ist, und dass ich ihnen dann helfe, ganz konkret die Gefühle, die aufkommen, die sie häufig nie gelernt haben oder verlernt haben, zeige und sie darauf stoße, dass hier Scham im Spiel ist, dass hier Angst, Unsicherheit, Traurigkeit im Spiel ist. Sehr berührende Wendungen kann das nehmen, wenn die Männer plötzlich spüren, oh, da ist ja viel mehr als nur meine Wut.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Absolut. Sie sind seit einigen Jahren geschäftsführender Vorstand bei der flexiblen Jugendhilfe e.V. in Darmstadt. Wenn wir auf die jungen Männer schauen, haben viele Jugendliche schon ähnliche Probleme wie dann später als Erwachsene?
Ja, ich bekomme immer wieder die jungen Männer zugewiesen, weil die Kolleginnen ja wissen, dass ich diese Ausbildung habe, die mit, ich sag's mal, extremen Männerbildern experimentieren, und die werden dann zu mir eingeladen und ich spreche dann mit ihnen über Bilder von Männlichkeiten. Und da erlebe ich das, dass die ganz stark davon träumen, besonders muskulös zu sein, nach Geld zu streben und gar nicht mehr zu schauen, wer sie eigentlich selber sind. Und das ist dann enorm spannend, wenn ich dann mit den Statistiken komme, die ich erhebe, weil sie dann sehen, okay, stimmt, an diesem Konzept, da stimmt irgendwas nicht. Und schon ist man tief in der Debatte drin mit den jungen Männern.
Die Form von Männlichkeit, die sich an patriarchalen Strukturen orientiert, ist nicht nur überholt, sagen Sie, sondern auch gefährlich. Denn viele Männer leiden ja auch an den Strukturen und an den an sie gerichteten Erwartungen. Woran leiden Männer denn am meisten?
Ich würde sagen, die meisten Männer merken nicht, dass sie leiden. Sie leben ihr Leben und spüren nicht, dass sie viel häufiger süchtig werden, dass sie ungesünder leben und dass sie dann am Ende auch viel früher sterben als Frauen, nämlich immer noch knapp 5 Jahre. Und ich glaube, das größte Leid, das Männer erleben, ist, dass sie wirklich keinen Zugang zu ihrer Gefühlswelt haben, dass sie alles abspalten, was droht, sie an sie selbst heranzuführen. Und deswegen orientieren sie sich an funktionalen Dingen. Sie sehen ihre Gesundheit als etwas, das funktioniert. Sie haben ein Auto, das funktioniert. Sie haben eine Beziehung, von der sie hoffen, dass sie funktioniert. Eine Sexualität, von der sie hoffen, dass sie funktioniert. Also alles ist immer sehr funktionsorientiert. Das greift natürlich viel zu kurz und ist früher oder später zum Scheitern verurteilt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über die Gefühle reden. Und da, glaube ich, ist, sage ich mal, das größte Tief der Männer, dass sie keinen Zugang zu ihrer Gefühlswelt haben.
Mhm. Viele Männer haben ja auch Probleme mit dem Gendern. Der Kampf gegen die sogenannte Wokeness war ein beliebtes Motiv rechter und konservativer Parteien im Bundestagswahlkampf. Im Netz sind gerade Ältere in Diskussionen auch oft sehr schnell abgekanzelt worden als alter weißer Mann. Vorhin haben Sie gesagt, Sie sind selber einer. Was macht das mit Männern?
Sie sind natürlich überfordert, weil sie herausgefordert sind, sich mit ihrer Rolle als Mann in dieser Zeit auseinanderzusetzen. Und ich lade dann immer zur Gelassenheit ein und sage, Männer, lasst euch doch darauf ein, worum geht's denn hier eigentlich? Also wenn wir über Feminismus reden, dann ist es nicht die Idee, Männer abzuschaffen, sondern es ist die Idee der Gerechtigkeit, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft die gleichen Chancen haben. Und da gehört es auch dazu, mit der Sprache zu experimentieren, da gehört es dazu, unsere eigenen Rollen zu reflektieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe auch die Erfahrung mit anderen Männern gemacht, die sich darauf einlassen, dass es enorm entlastend ist und Räume öffnet zur persönlichen Weiterentwicklung.
Jetzt ist gerade zum zweiten Mal auch ein Stichwort gefallen, Gerechtigkeit, was, glaube ich, in Ihrem Leben auch eine große Rolle spielt. Woher kommt dieser enorme Sinn für Gerechtigkeit?
Ja, Gerechtigkeit ist ein Wert und mich hat immer schon Gerechtigkeit als ein Wert ja magisch angezogen. Im Privaten, im Beruflichen ist es für mich enorm wichtig und hat eine ganz große Anziehungskraft. Und ich würde sagen, das ist der Grund, warum ich mich als Mann in der Gleichstellungsbewegung orientiere. Übrigens auch bevor auch meine Tochter schon geboren wurde. Bei vielen Männern springt das ja an, wenn Töchter auf die Welt kommen. Es geht um Gerechtigkeit. Alle Menschen in unserer Gesellschaft sollen die gleichen Chancen haben. Und da finde ich es selbstverständlich, mich an die Seite der Frauen oder anderer beteiligter Gruppen zu stellen und zu sagen, hey, ich bin privilegiert, ich habe eine Stimme, ich möchte euch dabei helfen, dass ihr die gleichen Chancen habt wie ich.
Den Männern, die zu Ihnen kommen, denen kann durch Beratung geholfen werden. Aber das Ganze ist ja auch ein System, das schildern Sie ja auch in Ihrem Buch. Wo muss denn gesellschaftlich angesetzt werden, damit es besser wird?
Also es gibt unterschiedliche Ebenen. Den wichtigsten, weil er so einfach und greifbar umzusetzen ist, dass wir diese Statistiken, die ich in meinen Büchern auswerte, dass das nicht nur ich mache, sondern dass auch die Bundesbehörden hingehen und darüber berichten, dass Männer viel häufiger süchtig werden oder dass sie in Verkehrsstatistiken so extrem schlecht abschneiden. Also wir müssen darüber reden, dass wir eine enorme Schieflage haben, unter denen alle Menschen leiden, aber auch die Männer leiden. Und das Zweite, was ich wichtig fände, ist, dass wir diese Rollenstereotype anschauen, die dazu führen, dass Jungs auf eine Art und Weise geprägt werden und Mädchen auf eine Art und Weise geprägt werden. Es ist immer noch sehr stark, es bricht was auf, aber auch da müssen wir gucken, wie wird Gleichstellung in unterschiedlichen sozialen Ebenen und Schichten verhandelt. Und da sind Schichten mit hoher Bildung, da ist das ein großes Thema und in anderen gesellschaftlichen Bereichen ist es kein großes Thema. Also da müssen wir früh anfangen, diese Stereotype zu dekonstruieren in Kindergärten, in Schulen, aber auch im Beruf. Und wir sollten uns auch trauen, in Film und Fernsehen und Kino hinzuschauen. Ich mache mir keine Illusion, das lässt sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Wahrscheinlich dauert es eine, vielleicht sogar 2 Generationen. Aber das hält mich nicht davon ab, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, damit jeder Mensch die Chance hat, sich so zu entwickeln, wie er oder sie es möchte und nicht, wie uns die Gesellschaft erzählt, wie wir als Männer, als Frauen, als Menschen zu sein haben.
Gleich wollen wir sprechen über Familienwerte.
Thank you.
Boris von Hesen ist zu Gast. Sein Werdegang ist bunt und geprägt von vielen Orts- und Jobwechseln. Boris von Hesen, ich möchte noch einmal zurück in Ihr Elternhaus. Wer, würden Sie heute sagen, hat Sie am meisten geprägt? Ihre Mutter, Ihr Vater oder Ihre Schwester?
Hätte ich Schwierigkeiten, eine Person hervorzuheben. Meine Mutter war viel präsenter natürlich. Sie hat nicht Vollzeit mitgearbeitet im Betrieb und war dadurch für uns eine Orientierungsfigur. Aber mein Vater war ebenso wichtig. Er hat das Unternehmen aufgebaut. Er war eine sehr starke, aber auch laute Persönlichkeit, eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ja, meine Schwester und ich, wir haben uns permanent aneinander gerieben und dadurch auch, glaube ich, schon auch einander unterstützt. Es war ein Lieben und ein Hassen, wie es halt so ist bei Geschwistern, die sehr eng beieinander sind.
Ein Jahr knapp ist die Schwester älter, meine ich. Hatten die Eltern denn überhaupt viel Zeit für Sie und Ihre Schwester oder sind Sie beide eher so mitgelaufen, wie das damals üblich war?
Meine Mutter war schon sehr präsent. Je älter wir wurden, desto mehr Verantwortung hat sie im Betrieb übernommen. Also ich kann für mich sprechen, dass ich das Gefühl hatte, dass wir eine große Priorität hatten für unsere Eltern. Die haben sich gekümmert, haben die Räume geschaffen, in denen wir uns weiterentwickeln können und uns wohlfühlen. Ja,
ja, wie schön. In der Autowerkstatt haben Sie mitgeholfen? Haben Sie auch im Haushalt schon mitgeholfen oder war das eher der Job Ihrer Schwester?
Das ist interessant. Ich hatte eher die Verantwortung im Garten, also fürs Rasenmähen. Und meine Schwester wurde aufgefordert, bei der Wäsche zu helfen. Das war da noch nicht so stark ausgeprägt, muss man sagen.
Sie sind selber Vater von zwei Kindern. Beide sind mittlerweile erwachsen. Was war Ihnen und Ihrer ersten Frau am wichtigsten bei der Erziehung? Sie wollten ja sicher nicht, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter typische Geschlechterrollen annehmen.
Also wir haben das immer versucht, sie ähnlich zu behandeln, aber trotzdem ist man nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Und ich habe da auch in meinen Büchern drüber geschrieben und ich rede auch immer wieder darüber, dass ich andere Erwartungen habe in bestimmten Rollen an meine Kinder oder hatte. Also ich habe erwartet von meinem Sohn, dass er sich beim Fußball durchsetzt, dass er die Ellenbogen ausfährt. Heute blutet mir das Herz, dass ich da so gehandelt habe. Und meiner Tochter gegenüber eine besondere Fürsorge, wenn sie abends weg ist, weil um Mädchen müssen sich die Väter ja ganz besonders kümmern. Also da habe ich auch Fehler gemacht, aber der Grundanspruch war definitiv, dass wir beide gleich behandeln und auch geschlechtsunabhängig. Und ich denke, in den meisten Fällen ist es auch gelungen, aber man ist halt auch nicht perfekt in solchen Rollen, das ist klar.
Wer ist schon perfekt? Ja. Sie haben selbst auch ein Sabbatjahr genommen, um sich mehr um die Kinder kümmern zu können. Hätten Sie gern noch mehr Zeit gehabt für die Kinder?
Ja, besonders vor dem Sabbatjahr, das war die Phase der Unternehmensgründung des Marktforschungsinstituts. Ja, das war eine große Chance, auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Und ich hätte gerne mehr Zeit verbracht, wäre früher gekommen oder hätte auch Teilzeit gearbeitet, um die Kinder noch intensiver groß werden zu sehen. Umso mehr habe ich mich dann über das Sabbatjahr gefreut, als ich das machen konnte, um mich wirklich um die Kinder zu kümmern, aber auch gleichzeitig meiner damaligen Frau die Chance zu geben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Das war für uns alle ein großer Gewinn.
Dass Sie sich sozial und gemeinnützig engagiert haben, Sie haben es vorhin auch angedeutet, war ja noch bevor die Kinder auf die Welt gekommen sind. Was hat dafür den Ausschlag gegeben? War Ihnen das schon irgendwie in die Wiege gelegt? Das habe ich jetzt aus der Familiengeschichte so noch nicht rausgehört. Gab es einen besonderen Anlass?
Ich denke, in die Wiege gelegt worden ist es mir nicht. Irgendwie in die Gene, aber anscheinend schon, weil ich schon in der Schule mich für die Schwächeren eingesetzt habe.
Ja.
Also da auch körperlich für die Schwächeren eingesetzt habe und da auch Mordsärger für bekommen habe. Aber das war schon ein Antrieb. Also sind wir wieder bei der Gerechtigkeit, da schließt sich der Kreis. Die war immer ein starker Antrieb. Und wenn ich heute soziale Ungerechtigkeit erlebe, die ja ganz stark ausgeprägt ist, wenn wir sehen, wie Reichtum in diesem Land verteilt ist, dann schwillt mir der Hals, das muss ich schon sagen. Also Gerechtigkeit ist ein starker Antrieb und ich würde tippen, es ist in den Genen.
Und Sie haben auch Prügel eingesteckt, so hört sich das gerade an in der Schule, dafür, dass Sie die Schwächeren verteidigt haben?
Ja, auf alle Fälle. Also das waren teilweise raue Zeiten, aber ich habe das Gefühl gehabt, es war für was Richtiges.
Wenn man sich Ihren Lebensweg so anschaut, dann habe ich den Eindruck, gehen Sie dahin, wo Sie auch etwas verändern können in der Gesellschaft. Was ist Ihre Hauptmotivation, die Welt ein Stück weit besser zu machen, für mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu sorgen oder auch für eine bessere Ökologie? Oder zielen Sie aufs große Ganze, also alles?
Ich würde sagen, dort, wo ich mich auskenne, dort, wo ich bestimmte Erkenntnisse erlangt habe, da versuche ich Impulse zu geben und ich würde versuchen, ein bisschen demütiger zu sein. Ich freue mich enorm, wenn es aufgegriffen wird und wenn eine Debatte entsteht über meine Ideen, Thesen und auch die Fakten, die ich publiziere. Aber ich denke, ich will einen Impuls geben und ich freue mich dann natürlich, wenn dieser Impuls aufgegriffen wird, aber es geht dann eher um die Sache und weniger um mich. Ja.
Und in welcher Funktion hatten Sie bis jetzt den größten Einfluss mit Ihren Wirtschaftsanalysen im Privaten, indem Sie ja zum Beispiel auch auf ein Auto und vielleicht ja auch aufs Fliegen verzichten, in der Jugendhilfe, als Männerberater oder doch als Buchautor?
Ich würde sagen, gesamtgesellschaftlich schon als Buchautor. Also das letzte Buch, was Männer kosten, ist doch stark adaptiert worden, auch wie gesagt von der Politik. Ich bin eingeladen worden ins Familienministerium, in Finanzministerien der Länder, von zahlreichen Gleichstellungsstellen bin ich eingeladen worden, um über dieses Thema zu debattieren. Ich würde schon sagen, dass da die größte gesellschaftliche Kraft sich entwickelt hat.
Kommen wir nochmal auf Mann am Steuer. Es sind 9 planetare Grenzen definiert. Das sind die ökologischen Grenzen der Erde, Klimawandel, Versauerung der Ozeane, die Unversehrtheit der Biosphäre und so weiter. 6 gelten bereits als überschritten. Über 60% aller im Verkehr emittierten Treibhausgase stammen von Autos mit Verbrennungsmotor. Lohnt es sich für die hehren Ziele, weniger Unfälle und besseres Klima, Männerbashing zu betreiben? Das wird Ihnen ja häufiger vorgeworfen.
Ja, und wer mich kennt und wer mit mir gesprochen hat, wer in die Debatte mit mir eingestiegen ist, weiß, dass ich kein Männerbashing betreibe, sondern dass es mir darum geht, dass es allen Menschen besser geht und dass ich davon überzeugt bin, dass die Männer gewinnen, wenn sie ihr Herz nicht so stark an große Autos hängen oder überhaupt an Autos, sondern dass sie gucken, wer sind sie als Persönlichkeit. Und wenn wir dann am Ende noch eine gesündere Umwelt haben, die weniger autozentriert ist, weniger mit Autos voll ist und was fürs Klima tun können, dann ist das doch wunderbar.
In Ihrem Buch liefern Sie konkrete Lösungsvorschläge, zum Beispiel eine neue Bundeszentrale für Mobilitätsbildung, Mobil 2045, nennen Sie Ihre Vision. Alle Gewerke werden hier einbezogen, Eltern, Arbeitgeber, Rententräger, Krankenkassen, Bund und Länder. Und es bräuchte mehr weibliche Vorstände in den großen Autokonzernen, mehr Oberbürgermeisterinnen, mehr Ministerinnen. Zu schön, um wahr zu sein oder doch irgendwie realistisch?
Ich bin Visionär. Ich glaube, dass das auch möglich ist. Und es heißt ja nicht, dass nur Frauen das machen, sondern ich bin für Parität, dass wir männliche und weibliche Sichtweisen auf Mobilität vertreten haben. Und dann, glaube ich, kann es gut werden, weil die Sichtweisen sind unterschiedlich. Das ist einfach, die Biografien der Menschen sind unterschiedlich und deswegen ist es wichtig, dass alles vertreten ist.
Boris von Hesen, Ihr Hauptthema in den vergangenen Jahren ist die Auseinandersetzung mit der Geschlechterfrage und Fragen von Männlichkeit. Wie sehen Sie sich selbst als Mann heute?
Ich würde sagen, ich bin ein Mann auf der Suche. Und ich kann das nur jedem Mann raten, in den Prozess einzusteigen und zu sagen, ich reflektiere meine Rolle in der Gesellschaft. Und ich kann nur für mich sprechen und sage, es fühlt sich gut an, in diesem Veränderungsprozess zu sein. Und ich glaube, wenn man es ernst nimmt, dann hört das auch nie auf, weil wir sind geprägt durch diese Gesellschaft, die Stereotype, über die wir schon gesprochen haben. Und zu glauben, man ist jetzt plötzlich ein veränderter Mann, weil man sich darauf einlässt, das ist ein Trugschluss. Es ist ein immerwährender Prozess, aber das hat auch was Schönes.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Boris von Hesens neues Buch Mann am Steuer, wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert, ist erschienen im Heine Verlag und kostet 18 Euro. Wir sind gespannt auf weitere Bücher von ihm und sagen danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Nicole Ritter-Busch.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.